Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen hier über das neue Energieförderprogramm der Stadt Ulm mit dem Klimaschutzmanager der Stadt Ulm, und das ist der Holger Kissner. Mein Name ist Michael Trost und ja, ich sage ganz herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du bei uns heute in der Plattform bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf in der schönen Ulmer Innenstadt, in einem schönen denkmalgeschützten Gebäude. Freut mich sehr, hier zu sein, und ich bin auch gespannt über die Diskussion über den Klimaschutz.
Ja, ein ganz wichtiges Thema, was ja eigentlich, denke ich, gerade in aller Munde ist, und kaum ein Thema bewegt im Augenblick so die Menschen wie das Thema Klima, denke ich. Fridays for Future ist ein Indiz dafür, und natürlich an allen Wahlständen oder bei allen Themen, die momentan diskutiert werden, sehr, sehr viel läuft unter dem Thema Klima vorgehalten. Also insofern wichtiges Thema, und wir freuen uns, dass du auf jeden Fall heute bei uns bist. Das erste Mal auch bei uns im Radio, Premiere für dich on air, und insofern ist klar, unsere Hörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht, es sei denn, sie hatten über irgendwelche Förderprogramme Themen schon mit dir in der Praxis zu tun, aber ich gehe mal davon aus, viele kennen dich noch nicht. Drum, Holger, müssen wir dich einfach erstmal und dürfen und dich einfach mal kurz vorstellen. Insofern würde ich sagen, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was zu dir für die Hörer, damit die auch wissen, wer ist denn Holger Kissner, und ja, seit wann ist er in Ulm, wie bist du zu dem Job gekommen, überhaupt was genau machst du, einfach so in Kürze, und was du sonst eben denkst, was noch für die Hörer interessant sein könnte, was man noch einfach mitgeben sollte als Vorabinfo.
Genau, Michael, wie du schon gesagt hast, ich bin ja relativ neu hier in Ulm, mittlerweile seit einem Dreivierteljahr, seit Mai letzten Jahres darf ich hier sein, bei der Stadt tätig. Gebürtig komme ich aus Unterfranken, aus Schweinfurt, man hört so ein bisschen raus aus meinem Akzent.
Ja, schon.
und da bin ich dann erstmal aufgewachsen, bis zur 5. Klasse, und dann sind wir als Familie in die USA ausgewandert. So ursprünglich für ein Jahr angedacht, aber da es sehr schön war, sind wir dann doch länger geblieben. Mhm. Entschuldigung, ich muss ganz kurz was trinken.
Also auf jeden Fall aus dem Bayerischen kommst du, und es hat dich nach Ulm verschlagen.
Ah, genau.
Und dann seit dreiviertel Jahr bist du da.
Genau, und dann mein erster Kontakt mit Ulm war eigentlich, als ich meinen Bachelor in Kempten studiert habe in Energie- und Umwelttechnik. Mhm. Das war natürlich dann auf meiner Pendelstrecke, gerade mit dem Bayern-Ticket Franken nach Kempten durch, kann man dann zickzack durch Bayern fahren mit Zwischenstopp in Ulm. Mhm. Und dann habe ich dort auch mal für das Energie- und Umweltzentrum Allgäu gearbeitet. Mhm. Und wir hatten da auch mal einen Betriebsausflug hier nach Ulm aufs schöne Munster hoch. Fischerviertel bei hervorragendem Wetter, und in Sachen Klimaschutz ist Ulmer immer schon sehr bekannt, und nach meinem vorherigen Job, da habe ich auch schon als Klimaschutzmanager gearbeitet für den Landkreis im Zollernalbkreis, als sich dann die Möglichkeit ergeben hat, habe ich es natürlich versucht zu nutzen und bin jetzt sehr dankbar, hier sein zu dürfen.
Mhm. Ja, sehr schön. Das heißt, diese Stelle eines Klimaschutzmanagers ist dann im letzten Jahr ganz neu geschaffen worden, oder gab es die schon länger? Wir haben noch nicht darüber gesprochen, weil Klima einfach noch nicht so ein, im Fokus stand, oder ist die ganz neu auch als Resultat auf die Diskussion und auf die Notwendigkeit in Bezug auf Klima mehr zu tun entstanden, oder wie kam das?
Genau, das ist eine geförderte Stelle, die wird gefördert von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes, und die ist erstmal befristet auf 3 Jahre. Mhm. Die gibt schon seit 2010 circa die Förderung. Ulm war natürlich auch schon vorher im Klimaschutz tätig. Wir sind in der Abteilung strategische Planung, sind wir ein Dreierteam beziehungsweise 3,5 Personen, und meine Kollegin ist schon seit 10 Jahren tätig, seit 2011. Jetzt haben wir natürlich die doppelte Kapazität und eben können auch die doppelte Arbeit erledigen, was natürlich sehr wichtig ist, weil Klimaschutz immer mehr an Signifikanz gewinnt, und das auch zu Recht, weil es ein extrem wichtiges Thema ist. Ich möchte was sagen, essentiell. Das ist einfach sehr wichtig, dass wir da auch alle Bürger miteinander mitziehen, dass wir als Gesellschaft füreinander für den Klimaschutz kämpfen. Und da haben wir sicherlich einige spannende Aufgaben vor uns. Jetzt bearbeiten wir auch schon einige spannende Projekte, und da freue ich mich auf mehr.
Mhm. Wie ist dann das von der Zuordnung? Du sagtest, du bist da in einer Dreiergruppe. Also seid ihr dann direkt irgendwo im Rathaus angesiedelt? Also sprich, ist dein Arbeitsplatz dann im Büro neben dem Oberbürgermeister? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder wo sitzt ihr?
Das war natürlich meine erste Hoffnung, als ich hier in Ulm unterschrieben habe, dass ich dann direkt im wunderschönen Rathaus bin. Jetzt bin ich fast in der Nähe, am Rande, in der Münchner Straße, am Rande der Stadtmauer, in der Abteilung strategische Planung, das läuft in der Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt und Bau. Mhm. Und in dieser Abteilung strategische Planung sind wir zwei hauptamtlich Angestellte für den Klimaschutz mit einem Abteilungsleiter und der Hauptabteilungsleiterin bearbeiten wir dann die Klimaschutzthemen.
Ah ja, okay. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall so im Umfeld vom Baubürgermeister wahrscheinlich dann irgendwie dann, oder?
Genau, wir sind Umwelt, beim Baubürgermeister Klima, angesiedelt. Beim Herrn von Winning.
Winning, früher mal witzig. Winning natürlich, den von Winning. Sie war es früher mal, ja, natürlich, ja. Ah ja, okay, gut. Ich glaube, dann können wir das soweit einordnen, ja. Und ihr seid dann also quasi eine Stabsstelle und könnt dann mit einem gewissen Budget Ideen erarbeiten und versuchen dann was auch umzusetzen.
Es ist keine Stabsstelle, aber wir haben natürlich einen Zugang, die Strukturen hier, die Hierarchie ist sehr gut, alle ist die Signifikanz des Klimawandels bewusst, wir haben natürlich auch ein Budget und generell ist das Motto bei uns, sage ich mal in Anführungszeichen, wir versuchen alles umzusetzen, was die höchste Einsparung bringt, also CO2, Treibhausgasemissionen, Einsparung, weil es natürlich Klimaschutzziele gibt. Nicht zuletzt hat ja Deutschland auch 2015 beim Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Mhm. Und wir haben auch noch eigene Ziele für Ulm und die versuchen wir bestmöglich einzuhalten. Und da zählt natürlich jeder eingesparte Gramm CO2, der natürlich auch sehr wichtig ist, damit wir auch unser Lebensstil so nicht ohne weiterführen können, aber zumindest abgeändert gut weiterführen können und auch die zukünftigen Generationen dann ähnliche Möglichkeiten haben wie wir.
Mhm. Wie sind es aus den ganzen Abkommen, Klimaschutz, die irgendwo letztendlich auch die Bundesregierung mit unterschrieben hat, nehme ich an, die delegieren es in Richtung Land und Kommune weiter und das heißt, die Umsetzung wird basierend auf diesen Vorgaben dann gemacht oder seid ihr im Prinzip recht frei in Bezug auf Umsetzung von Themen oder wie weit, ich meine, irgendwo kann natürlich eine Regierung oder kann ein Land Klimaschutzabkommen unterschreiben, aber es muss ja irgendwo dann auf der Arbeitsebene, sag ich mal, oder auf der städtischen oder auf der Landesebene auch umgesetzt werden. Das heißt, gibt es daraus abgeleitete Ziele, wo drin steht, es müssen die Städte so und so viel zum Beispiel pro Jahr an CO2, an Treibhausgasen einsparen oder ist das nicht so? Also wie konkret ist das? Wie bindend ist das? Also oder ist das alles recht frei, eben vereinbart, global und die Städte müssen sich dann Ideen einfallen lassen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie weit genau gibt ihr konkret oder weniger konkret da Inputs oder Vorgaben, an die ihr jetzt schauen?
Das ist tatsächlich nicht so ganz formal geregelt. Man hat natürlich unterschiedliche Stellschrauben auf Bundesebene, auf Landesebene, auf der kommunalen Ebene. Es ist ja auch so, dass alle Länder, die beim Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet haben, da hat noch kein einziges Land wirklich ein Konzept vorgelegt, wie sie diese Einsparung tatsächlich erfüllen werden. Also in dem Maßstab, das festgelegt wurde, bis zu 1,5 Grad, das entspricht 350 Teilchen pro Million in der Erdatmosphäre. Das heißt, hier in Ulm haben wir natürlich eine andere Herangehensweise. Bestimmte Regelungen können wir einfach nicht beeinflussen. Aber wir versuchen bestmöglich Sachen umzusetzen. Also letzten Sommer haben wir die Photovoltaikpflicht für den Neubau eingeführt, dass einfach bereits versiegelte Flächen doppelt genutzt werden. Das fängt natürlich an bei den Hausdächern. Wir haben natürlich auch Straßen und andere versiegelte Flächen und die muss man doppelt nutzen, möglichst auch mit Dachbegrünung. Das ist alles möglich, kommt jetzt aber immer mehr. Und da werden wir später auch drüber sprechen. Photovoltaik spielt gerade in Ulm eine ganz große Rolle. Weil letztlich geht es auch darum, diesen Energiebedarf, der momentan fossil oder der immer mehr auch negativ gedeckt wird, aber größtenteils oder seit letztem Jahr eigentlich nicht mehr größtenteils, aber zumindest 50% fossil gedeckt wird, den auch regenerativ zu gestalten. Und in der Stadt hat man natürlich nur begrenzte Möglichkeiten. Als Windenergie haben wir kaum Potenziale. Die Wasserkraft ist weitestgehend ausgeschöpft. Wir haben natürlich Geothermie, aber das nur bedingt. Das ist ein Gebäudebau dann. Und dann bleibt natürlich auch Biomasse, wo immer dann die Abwägung ist zwischen Nahrungsmittelanbau und Energieertrag. Und da ist eigentlich auch ganz klar Photovoltaik im Vormarsch. Ich meine ungefähr vom Verhältnis 20, also auf einen Hektar jetzt Pflanzen anbaut, die man als Biomasse verwertet. Im Verhältnis zu diesen Hektar genutzt als Photovoltaik ist der Ertrag von Photovoltaik 20 mal höher. Es gibt auch sogenannte Agrarphotovoltaik, wo man dann unterhalb der Photovoltaikanlagen auch noch normal Landwirtschaft betreiben kann. Und auf jeden Fall versuchen wir hier in Ulm auch dieses Thema Photovoltaik sehr zu pushen, unterstützen es auch mit dem neuen Förderprogramm oder dem novellierten Förderprogramm. Und versuchen natürlich bestmöglich unseren Beitrag zu leisten in der Energieproduktion auch.
Da gibt's jetzt aber auch keine bindenden Vorgaben oder Ziele, die man bis zu einem bestimmten Zeitraum erreicht, sondern die macht ihr euch selber. Das heißt, diese Vorgaben, zum Beispiel jetzt bestimmte Anzahl von Tonnen irgendwo CO2 einzusparen, die habt ihr als Stadt oder als Gruppe dann euch selber gegeben. Im Sinne natürlich auch, ist das realistisch mit den Zielen noch machbar oder ist es illusorisch? Also das macht man im Prinzip nach bestem Wissen und Möglichkeiten, aber hinterlegt eben auch durch eine, sagen wir, fachliche Verifikation, dass das, was man anstrebt, dann nicht nur eine theoretische Wunschgröße ist, sondern auch eine wirklich erreichbare Größe ist, oder?
Genau. Ja. Wir versuchen, wie gesagt, alle Potenziale zu nutzen. Es gibt ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Ulm. Das ist im Jahre 2015, 2016 entstanden. Und darin enthalten sind auch wissenschaftlich basiert Absenkpfade. Das ist die Ausgangsbilanzjahr war 2010. Das hat einfach damit zu tun. Generell wird immer 1990 betrachtet, aber da waren noch keine Daten vorhanden von Ulm. Deswegen ist es bei uns 2010. Da lagen wir knapp über 10 Tonnen pro Einwohner an CO2-Emissionen. Und im Klimaschutzkonzept sind Absenkpfade von 2 Tonnen jedes Jahr 10 festgelegt. Das heißt 2020 8 Tonnen, 2030 6 Tonnen. Und das Interessante dabei ist eigentlich, wenn man das jetzt genauer anschaut im Detail, wie diese Bilanzen erstellt werden, hat man natürlich nur einen bestimmten Hebel. Man kann nur bestimmte Bereiche beeinflussen.
Ja.
Und diese Bereiche, die wir dabei beeinflussen können, die beeinflussen wir auch, dann treffen wir entsprechende Maßnahmen. Und momentan stehen wir tatsächlich sogar wahrscheinlich bei diesen 8 Tonnen. Das ist noch nicht erstellt. Die Bilanzen sind immer ein bisschen rückwirkend. Wohlgemerkt aber auch wegen Corona. Letztes Jahr sind die CO2-Emissionen in Deutschland circa um 17-18% zurückgegangen. Auch auf Grundlage dessen haben wir wahrscheinlich unsere 8 Tonnen pro Einwohner erreicht. Aber uns ist absolut bewusst, dass wir da noch deutlich mehr tun müssen. Und das tun wir auch. Wir haben da verschiedene Instrumente in die Wege geleitet, um das zu auch erreichen. Die Gemeinderatsvorlagen sind auch einsehbar. Da geht es um Sachen wie den Klimabeirat, um das Handlungsprogramm Klimaschutz 2030 oder zum Beispiel, wie anfangs auch schon erwähnt, das Energieförderprogramm.
Da kommen wir ja auch auf jeden Fall nochmal drauf. Ja, das heißt, dieses Klimaschutzgesetz ist im Prinzip eine Vorgabe und wir haben das dann für die Stadt Ulm aufgrund der Basis, was ihr und was da in 2015 in den Plan geschrieben wurde, dann konkretisiert und im Rahmen dessen bewegt ihr euch oder bewegen wir uns in der Stadt. Vielleicht so einfach, dass wir da ein bisschen mal noch einen Überblick irgendwie haben. Also wir sprechen von der Stadt Ulm, das heißt, ist wirklich nur dann Stadtgrenze oder ich meine letztendlich, wir sind ja in der Fläche auch mit Neu-Ulm mehr oder weniger. Das ist Land, natürlich Bayern und anders Baden-Württemberg, aber in der Fläche ist aber auch, was die Verursacher angeht, ein Fleck, sage ich mal. Dann haben wir natürlich noch einen Einzugsrahmen drumherum. Also wie weit könnt ihr oder kannst du oder kann jetzt letztendlich Ulm an der Stelle gestalten? Ich meine, angenommen theoretisch, Ulm würde sich jetzt sehr ins Zeug legen und wirklich massiv einsparen. Ich will das nicht unterstellen, dass es so ist, aber ich sage mal nur theoretisch. Auf der bayerischen Seite, die ja wahrscheinlich einer anderen politischen, also im Neu-Ulm bayerischen Seite und dort Rathaus und dort vielleicht ähnliche Kollegen agieren. Angenommen, die würden jetzt gar nichts tun oder eben umgekehrt. Dann würde natürlich der eine viel tun können und der andere irgendwo versaut quasi dem anderen die Bilanz, weil das ja letztendlich eine Fläche ist. Also sprich, das Thema zwei Bundesländer, eine Stadt, wie weit trifft denn euch das? Oder gibt es auch Kooperationen? Gibt es da Kollegen, die Neu-Ulm das Gleiche machen? Oder wie ist das überhaupt?
Also ich nenne es gerne die Doppelstadt, Ulm-Neu-Ulm. Ja. Eine kleine Schwierigkeit kommt natürlich hinzu, dass es nicht die Donau unbedingt gibt, aber eben die zwei verschiedenen Bundesländer. Und da gibt es natürlich andere Landesauflagen, aber wir stehen da in engen Austausch mit den Verantwortlichen im Bereich Klimaschutz in Neu-Ulm. Wir sind auch sehr gut vernetzt innerhalb von Baden-Württemberg, was auch sehr wichtig ist in dem Bereich, weil Klimaschutz ist natürlich auch eine Thematik, wo man viele Sachen natürlich auch wissenschaftlich begründet, trotzdem in gewissermaßen ausprobiert und manches funktioniert nicht, wie es eben so ist im Alltag. Und da ist es auch wichtig, dass man sich gewissermaßen Sachen voneinander abschaut und dafür ist dieses Netzwerk essentiell.
Aber grundsätzlich, ihr seid Stadt Ulm und ein bisschen außenrum dann noch Umgebung oder Landkreisen oder ja, wie weit seid ihr zuständig?
Wir sind zuständig für die Ulmer Gemarkung, also für diese 100 26.000 Einwohner.
Ja.
Und ist klar.
Also eben so, was noch als Stadtgrenze dann offiziell gerechnet wird.
Genau,
dann,
richtig.
Ja, also
genau.
Wirklich Ehing, Einsing, so irgendwo die Ecken darum, genau. Die dann alle zugehen. Okay, ja, verstehe. Das ist der Bereich, okay. Aber auf der bayerischen Seite gibt es auch Ansprechpartner, wo du dann auch dich mit jemandem austauscht, berätst, wo man im Prinzip auch die gleichen Themen dann auch irgendwo bearbeitet.
Ja, der Austausch ist sehr wichtig und ich möchte auch nochmal ein bisschen erläutern, dass natürlich jede Stadt anders ist. Das heißt, man kann auch keine CO2-Bilanzen von Städten miteinander vergleichen, weil natürlich jede Stadt natürlich historisch anders gewachsen ist, aber primär, wenn es jetzt um Klimaschutz geht, um Bilanzen, gibt es natürlich in einer Stadt mehr Industrie, in der anderen weniger.
Ja.
Und wir haben hier das Donautal, das uns auch sehr viele Vorteile bringt, aber in Bilanzen nicht unbedingt. Da können wir sicherlich auch noch ein bisschen nachschärfen, zum Beispiel auch wieder mit Photovoltaik oder eben die Netz der Mobilitätsanbindung. Aber die Voraussetzungen sind immer unterschiedlich und von daher muss man immer vorsichtig umgehen mit Bilanzen, das im Hinterkopf bewahren. Und da sind wir, denke ich, trotzdem auf einem guten Weg in Ulm, auch wenn noch viel zu tun ist.
Ja, verstehe. Jo, weil du es gerade ansprichst, wir sind ja an sich Ulm eine Stadt, die schon irgendwo sehr industriegeprägt ist, die relativ viel Industrie hat. Sind wir jetzt im Vergleich zu anderen Städten in Baden-Württemberg, jetzt vielleicht mal nur auf die baden-württembergische Ebene geschaut, ein großes Problemkind oder sind wir im Mittelfeld oder sind wir sowieso die Besten oder wie muss man uns denn hier in Ulm einordnen? Sprich, ist der Aktionsbedarf in Ulm, den du hast, besonders groß, der vielleicht woanders, in einem anderen Ort, der vielleicht weniger Industrie hat, gar nicht so gegeben ist, bei denen alles wunderbar ist und die haben nur Frischluft? Oder wie steht denn Ulm eigentlich so im Kontext im Land da?
Richtig. Also dieses Beste sein, das ist natürlich immer relativ, weil einfach sehr viel Bedarf da ist, allgemein im Klimaschutz. Das ist uns ja allen bewusst. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Ulm nicht schlecht dasteht, zumindest im oberen Drittel angesiedelt ist. Es gibt da bestimmte Vergleichstools, die man nutzen kann. Die Stadt Ulm nimmt seit 2006 als eine Pilotkommune am European Energy Award teil. Das ist ein letztlich Zertifizierungsinstrument, wo dann eben die Klimaschutzmaßnahmen in verschiedenen Bereichen, also sowohl Energie, Mobilität und auch eben die Öffentlichkeitsarbeit ausgewertet wird. Und da stehen wir eigentlich ganz gut da. Wir sind auch seit 1993 einer der ersten Mitglieder vom Klimabündnis. Diese Mitgliedschaften, die sagen natürlich erstmal nicht so viel aus. Es gab auch mal die Solarbundesliga, wo dann die Photovoltaik und die Solarthermie Leistung pro Einwohner gemessen wurde. Da haben wir immer den ersten Platz belegt. Und dann wurde es irgendwann eingestellt, dieser Wettbewerb, leider. Vielleicht war es in anderen Städten auch irgendwann leid, dass immer wir als Stadt Ulm den ersten Platz belegt haben.
Ja.
Ja, also das sind natürlich Sachen, die dann sehr hervorgehoben werden. Ulm wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet als Energiekommune. Und das ist nicht zu Unrecht. Aber wie gesagt, wir haben alle einen riesen Bedarf und daran arbeiten wir auch, das weiter zu verbessern.
Wobei man natürlich auch sagen muss, auch wenn man jetzt für Ulm vielleicht eine gewisse Bilanz ziehen kann, letztendlich hängt ja alles miteinander zusammen. Also die CO2 oder die Wolke oder irgendwas, was dann halt irgendwo in die Luft geht, bleibt ja nicht an den Stadtgrenzen stehen, sondern es bewegt sich ja und breitet sich aus. Also ganz so, für sich abgeschlossen ist das Ganze ja ohnehin nicht. Was ich dich aber fragen wollte, gerade sowas, was du jetzt an Thema in Bezug auf Ausstoß an Treibhausgasen, wie misst man das? Wir haben, glaube ich, in der Stadt irgendwelche Messstellen an verschiedenen Ecken und Enden oder wie misst man das? Wie ist denn überhaupt die wissenschaftliche Beweisaufnahme oder einfach die wie misst man und wo misst man das eigentlich?
Genau, also es gibt in Ulm Messstellen von Feinstaub, die sind aber nicht ausschlaggebend für die CO2-Bilanz. Da geht es einfach darum, ob die Messwerte eingehalten werden. Das ist ganz wichtig im Bereich Verkehr natürlich und dass man da Mobilitätsmaßnahmen treffen kann. Die eigentlichen Bilanzen für die Treibhausgasemissionen kann man auf unterschiedliche Weise messen. Die gängigste Art ist ein sogenanntes Tool, BIKO Baden-Württemberg, das einfach einheitlich ist, auch so ein bisschen die Vergleichbarkeit gegeben ist innerhalb von Kommunen in Baden-Württemberg und das basiert auf den Energieverbräuchen von dem jeweiligen Jahr. Energieverbräuche, wie viel Kohle wurde genutzt, wie viel Öl, wie viel Photovoltaik, wie viel Wind, wie viel Biomasse und da gibt es unterschiedliche Quellen dafür, viel über das Statistische Landesamt, das LOBW, auch den Landungsinnungsverband, was da natürlich auch mit einfließt, das ganze Mobilitätsverhalten, also sprich, wie viele Straßen und welche Straßentypen haben wir in Ulm. zum Beispiel Autobahn und dann das jeweilige Verkehrsaufkommen. Und das wird dann alles hochgerechnet. Aber immer natürlich ein einheitliches Verfahren, so dass es auch vergleichbar bleibt von Jahr zu Jahr.
Mhm. Ja. Das heißt, die Zahlen sind auf jeden Fall schon belastbar. Das sind nicht nur statistische Hochrechnungen, sondern die tragen schon wirklich auch gemessene und wirklich dann belegte Zahlen. Also man kann schon davon ausgehen, dass das stimmig ist. Und dann auch, ja, wenn wir uns verbessern, dann auch irgendwo da durchschlägt, dass es dann schon auch messbar einfach ist.
Genau, also die Zahlen sind auf jeden Fall vergleichbar miteinander, möchte ich mal so formulieren. Ja. Weil Bilanzen haben natürlich immer eine Abweichung, das geht von 10-20%. Mhm. Aber generell, wenn das gleiche Verfahren angewandt wird und die gleichen Quellen bezogen werden für die jeweiligen Daten, ist es natürlich sehr verlässlich, die Entwicklung. Mhm. Und da sieht man dann schon, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob es dann vielleicht auch rückläufig ist, was natürlich nicht der Fall sein sollte. Dann wüsste man, dass da auf jeden Fall noch deutlich mehr Handlungsbedarf wäre.
Ja. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen konkreter vielleicht auch in die Aktion, die ja in die Stadt Ulm ihr hineintragt, beziehungsweise was ihr alles macht, ein bisschen anschauen. Das ist so ein Stichwort Energieförderprogramm schon erwähnt. Vielleicht da so vorweg ein bisschen, um das auch dann dahin zu führen, die Frage. Also ich denke mal, vermute mal, die Maßnahmen, das heißt auch, bis sie, glaube ich, durchblicken lassen, die gemacht werden, müssen natürlich irgendwo auch von den Leuten hier umgesetzt, von den getragen werden. Das heißt, die Stadt kann zwar bestimmte Vorgaben oder bestimmte Dinge machen, bestimmte Dinge vielleicht bauen, bestimmte Dinge zur Verfügung stellen im Bereich öffentlichen Personennahverkehr, aber sonst hängt natürlich auch sehr viel den Leuten, individuelle Häuser, das ist das Thema Photovoltaik angesprochen, das Thema auch, wie viel fahren die Leute Auto und was für Autos fahren sie? Fahren sie jetzt die hinten viel Dreck rauspusten, die dicken Brummer, die man auch als SUV bezeichnet, oder fahren sie alle dann die vielleicht schon irgendwo sparsam, also beziehungsweise auf was Umweltverschmutz, also jetzt im Sinne von CO2-Ausstoß, die Elektroautos, die günstigeren. Also das ist ein Punkt, das eine kann die Stadt wahrscheinlich tun, beim anderen ist sie natürlich auch über die Einsicht oder über die die Beteiligung der Einzelnen, der Menschen irgendwo angewiesen. Also müssen wir da vielleicht ein bisschen erstmal gucken, was kann die Stadt und letztendlich, was kann der Einzelne und was natürlich wird dann vom Energieförderprogramm da eigentlich angeboten?
Ja, also Klimaschutz ist natürlich ein Thema, wo jeder mit anpacken muss, wo wir alle gefordert sind. Jeder hat natürlich seinen eigenen Stellschrauben und wir als Staat können natürlich nicht alles beeinflussen, bei weitem nicht. Aber da, wo wir es als sinnvoll erachten, versuchen wir natürlich Anreize zu setzen, zum Beispiel über das Energieförderprogramm. Es ist auch ein ganz besonderes Energieförderprogramm dieses Jahr, weil das Energieförderprogramm existiert seit 1991. Das heißt, dieses Jahr feiern wir das 30-jährige Jubiläum und das ist natürlich schon was ganz Besonderes, 30 Jahre unterstützen wir die Ulmer hinsichtlich Einsparung, aber eben auch technologischer Entwicklung. Alles Innovatives versuchen wir damit abzudecken. Es hat sich jetzt auch so ein bisschen geändert mit der Novellierung Ende letzten Jahres, die ab diesem Jahr dann gilt. Auch wieder hinsichtlich, wo können wir am meisten CO2 einsparen. Mhm. Die wichtigsten Maßnahmen, es gab natürlich Änderungen, manche sind rausgeflogen, man stellt ja immer im Nachhinein fest, was funktioniert nicht, was funktioniert besser, was nicht so gut. Und dementsprechend haben wir da ein paar Anpassungen vorgenommen. Baubegleitung, die wird vom Bund für 50% gefördert. Mhm. Aber wir erachten die als sehr sinnvoll, dass man wirklich auch eine fachliche Beratung bekommt, wenn man ein Haus baut, wenn man ein Haus saniert, wenn man irgendwelche Maßnahmen umsetzen will, dass wir auch da nochmal 50% drauflegen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, sodass die komplette Beratung prinzipiell kostenlos möglich ist. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Themen, jetzt soll die nachwachsenden Rohstoffe, also wirklich Rohstoffe, die bestmöglich natürlich auch regional angebaut werden, die natürlich teurer sind als herkömmliche Dämmstoffe, die versuchen wir auch nochmal zu unterstützen. Da gibt es einen separaten Förderpunkt, das unterstützen wir mit pauschal 10 € pro Quadratmeter. Aber dann gibt es natürlich auch andere Themen, gerade hinsichtlich Energie, Photovoltaik ist das große Thema. Ich bekomme das natürlich mit, wie viele Anträge eingehen. Es wird auch gut nachgefragt, dass wirklich die klassische Dachphotovoltaik oder auch Fassadenphotovoltaik gefördert wird. Es gibt ja immer die indirekte Förderung über die EEG-Vergütung. Die nahm stark ab über die letzten Jahre, parallel zu der technologischen Entwicklung. Mhm. Und es gibt mittlerweile kaum Kommunen in Deutschland, die das fördern. Wir sind eine der wenigen, neben meiner Kenntnis auch einer kleinen Kommune im Schwarzwald, die da wirklich nochmal ansetzen und sagen, ja, das wollen wir, ja, hier sehen wir Potenzial und ja, das unterstützen wir natürlich auch. Das unterstützen wir insgesamt bis zu einer Leistung von 100 Kilowatt Peak in einer dreistufigen ja, Abstufung. Und die ersten 20 Kilowatt Peak werden damit 200 Euro pro Kilowatt Peak unterstützt. Das macht es natürlich nochmal deutlich attraktiver, wobei man dazu sagen muss, dass eigentlich Photovoltaik ohnehin schon wirtschaftlich ist. Es hat sich ein bisschen gewandelt Anfang der 2000er, das waren die ersten Jahre, wo es die EEG-Vergütung gab. Da war eigentlich das Hauptfokus darauf, dass man mit diesen Anlagen Strom produziert, der komplett eingespeist wird. Mittlerweile ist es genau das Gegenteil. Es ist viel wirtschaftlicher und eigentlich auch deutlich sinnvoller, dass man diesen produzierten Strom auch möglichst vor Ort verbraucht, den sogenannten Eigenverbrauch. Und dadurch wird es auch sehr wirtschaftlich aufgrund natürlich der Gegenüberstellung mit unserem jetzigen Strompreis. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch einen anderen Förderbaustein, die Überprüfung von Altanlagen, Alt-EEG-Anlagen, also Anlagen, die an die 20 Jahre kommen. Dass man da einfach nochmal sieht, wie kann man die weiter betreiben, nachdem diese EEG-Vergütung ausläuft. Es war eine riesen Debatte im Winter letzten Jahres auf politischer Ebene mit der EEG-Novelle, ob es da vielleicht Verbesserungen gab. Da gab es jetzt nur eine, ich nenne es mal vorsichtig, eine Übergangslösung, die eigentlich nicht wirklich attraktiv ist für die Eigentümer. Und haben jetzt nochmal einen Förderpunkt angesetzt, dass diese Anlage überprüft wird von einer Fachfirma hinsichtlich Leistungsoptimierung und möglichen Weiterbetrieb. Also ob man da nochmal vielleicht einen Batteriespeicher installieren kann, um das sinnvoll weiter zu betreiben oder vielleicht das Dach noch weiter bestückt oder eben die Module wechselt. Weil natürlich ist es unser Anliegen, dass diese Energiepioniere auch uns weiterhin erhalten bleiben. Das sind ja letztlich auch die Leute, die alles gestartet haben. Das sind sehr, sehr wichtige Leute und da wollen wir auf keinen Fall, dass diese produzierte Energie irgendwie verloren geht aufgrund von rechtlichen Rahmenbedingungen.
Mhm. Ja. Das heißt, was du jetzt sagst, sind sehr, sehr viele auf Richtung Bau und sehr, sehr viele von Beratung, effizienter irgendwo in Bezug auf Energie, Haushalt irgendwo auf der individuellen Seite den Schwerpunkt. Eine Frage, die wir vorab vielleicht auch thematisieren müssen, weil ja Thema ist das Einsparen von CO2, das Thema Treibhausgase reduzieren. Die Frage ist, in so einer Stadt, was sind denn jetzt die größten solchen Verschmutzer? Das heißt, an welcher Stelle sind es individuelle Haushalte? Ist es der individuelle Verkehr? Ist es die Industrie, ihre Schornsteine, die rauchen? Was überhaupt sind denn so die ganz großen Treiber dieser, ja, sagen wir, umweltfeindlichen oder nicht freundlichen Werte oder dieser, eben einfach des, CO2 und des Ausstoßes von ungesunden, sagen wir mal, Gasen.
Ja, also das ist natürlich eine absolut sinnvolle Frage. Man kann ganz grob sagen, dass es circa gedrittelt ist. Also dass Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung circa ein Drittel einnimmt, in Ulm ein bisschen mehr. Dann weiteres Drittel die Mobilität und das andere Drittel dann der private Energiekonsum. Und Energie ist ja immer Strom und Wärme. Und prinzipiell hat man da eben die Stellschrauben, die Gewerbe zu unterstützen, dort Anreize zu schaffen, die Mobilität zu verändern oder eben dann auch privat einfach den Alltag ein bisschen umzugestalten. Ich glaube, das ist auch das ist viel Kopfsache. Oftmals wird der Klimaschutz in Verbundenheit gebracht mit eine Änderung vom Lebensqualität, vom Lebensstandard.
Ja.
Das ist aber nur bedingt immer richtig, weil wenn man es natürlich mal ausprobiert, sieht man da sehr viele Vorteile. Ganz klassisch natürlich Auto zu Rad. Ich radel jeden Tag zur Arbeit und ich finde es hervorragend. Ich radel immer die Donau entlang. Natürlich, wenn da ein bisschen Gegenwind ist, dann ist es teilweise ein bisschen schwieriger am Morgen. Aber man wird natürlich auch fit, man ist schön wach und man weiß, dass man was Sinnvolles tut. Und ganz abgesehen davon, dass man wahrscheinlich sogar schneller wäre. Von dort, wo ich wohne, bis zur Arbeitsstätte, ist ja auch ein Faktor, der dann sehr relevant wird. Nur so als einfaches Beispiel. Also man hat da unterschiedliche Möglichkeiten. Oder zum Beispiel Strombezug. Es gibt zertifizierten, nachhaltigen Strom, den man beziehen kann. Und generell ist das Motto natürlich immer erstmal Effizienz und Suffizienz. Also entweder den Strombezug mindern durch effizientere Anlagen, zum Beispiel den Kühlschrank oder eben Suffizienz einfach weniger nutzen. Und danach soll man eigentlich auch umsteigen auf zum Beispiel zertifizierten Ökostrom, der dann natürlich auch unterstützt, neue regenerative Energieanlagen zu bauen. Mhm. Und Dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Schwerpunkte von der Wärmeversorgung und ja, das sind alles Themen, wo wir dran arbeiten und versuchen da bestmöglich Einfluss zu nehmen.
Mhm. Wie ist denn überhaupt so der technologische Fortschritt? Also ich meine letztendlich, man ist ja in Bezug auf Bauen, in Bezug wahrscheinlich auf Materialien, auf Dämmung und dann natürlich auch sowieso Themen wie Photovoltaik auch wahrscheinlich ständig und gibt es ja auch Fortschritt, neue Erkenntnisse oder was. Ich habe selber hier auch mal was war denn das? Gäste von Jürgen Forsch gehabt, die haben sich in Bezug auf Materialien, Hausbau, auch zwar mit Kork irgendwo befasst, also auch ganz neue Ideen, also statt Beton Kork und irgendwie verschiedene Ansätze, die da waren. Also auf dem Gebiet wahrscheinlich wird, weil natürlich auch Abfrage oder Bedarf sowieso irgendwo oder einfach Vorgaben da sind, entsprechend der Nachfrage sein, Bedarf entstehen, der wahrscheinlich auch die Industrie zu irgendwie zusätzlichen Anstrengungen in Bezug auf Materialien irgendwo dann und auf Ressourceneinsparungen dann bewegt, oder? Wie ist denn das überhaupt? Also gerade wenn wir jetzt mal an Hausbau denken, wenn du vielleicht mal vergleichst, Hausbau vor 10 Jahren oder noch länger zurück, keine Ahnung, wie weit du schaust, zum Hausbau heute, also mit viel Beratung, also die Frage ist, gibt es da auch einfach ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten?
Es gibt definitiv andere Ressourcen, auch der technologische Fortschritt ist auf jeden Fall gegeben.
Ja.
Und es ist ja bekanntlich immer über die Menge kommt der Preis, das heißt, wenn mehr Leute das nutzen, geht auch der Preis runter. Und das ist so ein bisschen das Problem im Gebäudebau, da wird oftmals noch zu sehr auf den Preis geschaut, was natürlich auch berechtigt ist und alle, ich sag mal, ökologischen Dämmstoffe sind natürlich auch, oder allgemein Baustoffe sind natürlich erstmal teuer. Man muss aber auch sehen, welche Vorteile die mit sich bringen. Die bringen ja nicht nur CO2-Einsparung, nicht nur regionale Wertschöpfung, die bringen ja auch Gesundheitsoptimierung. Es ist viel angenehmer. Vielleicht kennen es auch einige von Ihnen, wenn Sie vergleichen, wenn Sie in ein Holzhaus reinlaufen, im Vergleich zu einem Steinhaus allein die Wahrnehmung, fast der Geruch. Es riecht ganz anders, es ist einfach angenehmer und es wirkt sich natürlich auch ein Stück weit auf die Gesundheit aus. Ich will auf keinen Fall sagen, dass da klassische Baumethoden schlecht sind, aber es gibt auf jeden Fall auch einige Vorteile, wenn man sich da ein bisschen intensiver mit den Baustoffen beschäftigt und dann auch wirklich schaut, was ist gut für mich, was möchte ich gerne haben, was möchte ich vielleicht meiner Familie wie möchte ich das meiner Familie, ich möchte nicht sagen antun, aber natürlich, wie würden die das nahe wahrnehmen, so in dem Sinne. Mhm. Und da ist mir gerade noch ein Punkt gekommen, was auch ganz wichtig ist für das Förderprogramm. Da gibt es noch einen Förderpunkt, der Umstieg von Ölheizungen zur Fernwärme. Hier in Ulm, wir haben eine hervorragende Fernwärme, hat einen Primärenergiefaktor von 0,23. Um das ein bisschen im Verhältnis zu setzen, Öl und Gas haben einen Faktor von 1,1. Das ist einfach die benötigte Energiemenge, die man braucht, um die Ausgabe an Wärme zu produzieren. Und da sind wir sehr gut aufgestellt. Die Fernwärme Ulm produziert sehr viel Wärme durch regenerative oder durch die holzbasierte Energie. Insofern lohnt sich der Umstieg von der Ölheizung, auch von der Gasheizung und Anschluss an die Fernwärme sehr. Mhm. Auf jeden Fall, das haben wir mal ganz grob berechnet, ist eher natürlich mehr, ist es vom ökologischen Fußabdruck 5-mal besser, einen Fernwärmeanschluss zu haben als einen Ölanschluss. Einfach mal, wenn man ganz wenn man durchschnittliche Werte nimmt von einer Wohnung mit eben einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden im Jahr. Und das wird ja auch gefördert über das Förderprogramm. Mit 1.000 bzw. 1.500 Euro, je nachdem, was natürlich dann installiert wird. Der Umschluss auf Fernwärme sind dann 1.500 Euro und eine allgemeine Umstellung zum Beispiel zu einem Hackschnitzel oder Pelletskessel mit 1.000 Euro. Und das ist zusätzlich zur sehr attraktiven Bundesförderung vom BAFA. Das wurde Ende 2019 festgelegt. Da wird die ganzen Maßnahmen nochmal von 35 bis zu fast 50% bezuschusst. Und da legen wir als Stadt noch was drauf. Also sehr, sehr attraktiv und tut auf jeden Fall auch was Gutes für das Klima.
Ja, also vielleicht alle, die jetzt irgendwo aufhorchen und sagen, ja, ich habe zum Beispiel eine Ölheizung, ich habe eine Gasheizung, die ist 30 Jahre drin, die muss erneuert werden. Dann könnte man an der Stelle, wenn man jetzt eine neue Heizung zum Beispiel reinnimmt, oder sagt, man nutzt Fernwärme, wenn es denn überhaupt im Angebot ist, ich weiß nicht, ob alle das nutzen könnten, dann könnte man auf jeden Fall auch bei dir anfragen, in Bezug auf Forderung oder Beratung irgendwie. Habe ich dich das richtig verstanden?
Genau, also ich kann da immer kontaktiert werden.
Ja.
Generell gibt es ja auch eine Webseite auf der städtischen Homepage, kann man sich da durchnavigieren, das findet man relativ leicht. Oder man kann einfach in Google Ulmer Energieförderprogramm eingeben. Dort findet man dann alle Randinformationen, natürlich auch die Richtlinien, die Antragsformulare, dann gibt es noch Ergänzungsformulare. Also da kann man sich rundum informieren, da gibt es dann auch nochmal separate Kontaktadressen, wo man sich dann nochmal zusätzlich informieren kann.
Ja.
Und noch als weiterer Hinweis, es gibt hier in Ulm auch die regionale Energieagentur, die beschäftigt sich natürlich im Alltagsgeschäft mit den Themen. Und das sind natürlich immer neutrale Beratungen, da kann man sich auch mal so informieren und ist immer eine gute Ansprechstelle.
Mhm. Ja, die Frage natürlich zu Corona-Zeiten aktuell, wird wahrscheinlich euer Angebot in Bezug auf Beratung sich auf Online und auf Mailing beschränken, also wird keiner was ins Haus kommen und sich das mal angucken, was man zum Beispiel dann optimieren kann, das wird wahrscheinlich eher nicht gehen, ne?
Ja, also wir als Stadt, wir machen keine Beratung in dem Sinne. Mhm. Wir können beraten zu den Fördermöglichkeiten.
Ah ja,
okay. Von der Stadt oder eben auch auf Landesebene. Da gibt es auch ein neues Energieförderprogramm auf Landesebene. Das heißt netzdienliche Photovoltaikspeicher, das auch sehr attraktiv ist, wenn man ohnehin eine Photovoltaikanlage installiert. Mhm. Wirklich Beratungen durchführen, macht zum Beispiel diese regionale Energieagentur. Es gibt natürlich auch unabhängige Energieberater. Die kann man im Internet relativ leicht finden und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Heutzutage ist es natürlich auch sehr praktisch, Digitalberatung durchzuführen, ob das jetzt per Telefon ist oder per Videokonferenz, ist natürlich alles möglich. Vor Ort persönlich ist es natürlich immer noch ein bisschen anders, aber man hat einfach mehr Möglichkeiten und da sind wir auch drüber froh. Das ist einer der positiven Aspekte der vergangenen Monate, Jahre oder des vergangenen Jahres natürlich, so lange ist es auch noch nicht her, dass man auch was Positives dabei zieht.
Ja, da hat natürlich die Technik einiges bewegt, wobei man natürlich sagen muss, jetzt denke ich mal an die Generation, die sagen wir mal, das wird es auch noch geben, Häuser, die in den 40er, 50er Jahre gebaut sind, die Häuser, vielleicht Bewohner, die heute in den 80ern sind oder älter und dann kein Internet und kein PC haben, haben natürlich aktuell ein Problem. Wenn die zum Beispiel gerade in das Problem kommen, was glaube ich durchaus jetzt sein kann, dass die im Haus irgendwas aktualisieren oder einfach renovieren oder auch mal Heizung tauschen wollten, müssten, dass die natürlich in Bezug auf Beratung und auf Einsicht und die Info natürlich gerade ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber das ist dann halt einfach Corona-bedingt so, da kann man nicht ändern.
Genau, das ist eine ganz schwierige Situation, in der wir uns momentan befinden.
Ja.
Und da versuchen wir natürlich, Angebote auch entsprechend zu staffeln. Und ja, da versuchen wir auch weiterhin, Angebote zu schaffen.
Die Plattform bei Radio Free FM, heute mit dem Thema
Klimaschutz in Ulm und das Energieförderprogramm.
Mein Studiogast ist?
Der Holger Kissner.
Und wir sprechen von lauter Energieförderungsprogramm. Natürlich, wir sprechen über das Energieförderungsprogramm. Und eine Frage, die ich so habe, ist, sind jetzt in dem Programm auch irgendwie dann Konzepte, Mittel oder irgendwas zum Beispiel in Bezug auf öffentlichen Personennahverkehr oder irgendwie, weil oft, wenn man jetzt in Bezug auf Klima spricht, sagt man ja auch, wichtige Aspekte sind zum Beispiel, Leute in die Straßenbahn zu bekommen. Man spricht vom Ausbau Richtung Linie 3. Da gibt es ja viele Gedanken. Man spricht von der Regio S-Bahn. Man hat sogar auch was diskutiert mit Seilbahnen. Und so wie ich weiß, ist eben gerade das Thema Personennahverkehr immer bei dem ganzen Thema Klima auch ein relevanter Aspekt. Ist in der Richtung auch irgendwas drin? Zum Beispiel vielleicht auch, dass drinsteht, wenn du jetzt dein Auto irgendwo dann parkst und stattdessen irgendwo ein städtisches UNV, ein Abo, so ein Ticket kaufst, gibt es dann Bezuschussung? Oder wenn du jetzt ein Elektrofahrzeug kaufst, gibt es Bezuschussung? Oder wenn du das Auto ganz abmeldest, auch ein kostenloses Ticket, irgendwie sowas? Oder ist da auch in der Richtung was enthalten? Oder?
Also komplett Richtung Mobilität haben wir keine Förderpunkte.
Nein.
Das hat mehrere Hintergründe natürlich. Zum einen, weil wir in unserer Abteilung in der strategischen Planung, wir sind, Mobilität ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich beschäftigen, aber nicht vorrangig, weil da gibt es eine separate Mobilitätsabteilung.
Okay.
Und die setzt dann eben Anreize, auch im Bereich ÖPNV zum Beispiel. Es wird oftmals dieses 365-Euro-Ticket diskutiert. Im Rahmen der Landesgartenschau wurde tatsächlich die Seilbahn diskutiert. Das fände ich natürlich auch eine wahnsinnige Attraktion neben dem Münster, der Donau und der Wilhelmsburg. Aber da müssen wir schauen, ob das so kommt. Das wird ja momentan untersucht. Und auch schauen, ob das dann langfristig wirklich tragbar wäre. Hinsichtlich Mobilität kann man über das Förderprogramm keinen Anreiz setzen. Es sind ja auch Fördermaßnahmen, die Ich möchte sagen, eher seltener getätigt werden. Jetzt, weil wenn man klassisch einen Ölkesseltausch nimmt, man tauscht ja nicht öfter den Ölkessel aus und dementsprechend muss man immer schauen, was an Verwaltungsaufwand dahinter steckt. Wenn man jetzt den ÖPNV bezuschüssen würde, also nochmals, dann wäre das ja noch ein erheblicher Aufwand. Also muss man ein bisschen abwägen und schauen, wer dann wirklich dafür zuständig ist. Aber wir machen natürlich auch andere Sachen, abgesehen vom Förderprogramm. Es wird so ein kommunaler Wärmeplan erstellt. Da wird für das komplette Stadtgebiet wird die Wärmeversorgung analysiert. Auch die Potenziale natürlich, wie man Wärme produzieren kann, wie das aussieht zukünftig mit der Wärmeversorgung. Wo kann man beispielsweise noch Gebiete an die Fernwärme anschließen? Wie kann man die ganze Wärmeversorgung möglichst effizient und langfristig, was auch das Ziel ist vom Wärmeplan, klimaneutral gestalten? Und das ist einfach ein ganz wichtiger Baustein, weil eben dieser Wärmesektor auch ein großer Bereich ist, der CO2-Emissionen ausmacht. Mhm. Und speziell zu diesen Neubauquartieren, da sind wir jetzt auch immer beauftragt, Energiekonzepte zu erstellen, also Energiekonzepte hinsichtlich wird ja auch CO2-Einsparung, beziehungsweise nicht in dem, eigentlich nicht Einsparung, sondern einfach geringe CO2-Produktion, um das mal so zu formulieren, dass man da einfach wirklich schaut, was ist am sinnvollsten für gesamte Gebiete. Und man weiß ja ganz klassisch, wenn mehr Personen ein bestimmtes Netz nutzen, es muss nicht unbedingt die Fernwärme oben sein, es kann auch ein Nahwärmenetz sein, es ist natürlich wesentlich effizienter. Oder in der Stadtverwaltung wird momentan eine klimaneutrale Stadtverwaltung erarbeitet, dass man da wirklich einfach die Bereiche Energie, sprich Strom, Wärme, Mobilität, also den Fuhrpark und die Dienstreisen, aber eben auch die Straßenbeleuchtung analysiert, auch die ganze Wasserversorgung und das möglichst klimaneutral gestaltet, dort dann Maßnahmen entwickelt, die dann auch umsetzt, dass wir da auch als Vorbild vorangehen in der Stadtverwaltung.
Wenn du gerade sagst, Wasser zum Beispiel, ich meine, was kann ich am Wasser ändern oder optimieren, dass ich irgendwie, dass nichts versickert unterwegs, dass ich, was weiß ich, was kann man bei Wasser beispielsweise optimieren?
Also das war jetzt bezogen auf die Wasserversorgung und Entsorgung, also mehr oder weniger die Kanäle, die Pumpen natürlich, die dahinter stecken, um das Wasser anzutreiben.
Struktur deiner Wesentlichen.
Michael, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ja. Gerade diese Wasserversickerung ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Da spielt zum Beispiel Dachbegrünung eine Rolle. Dachbegrünung hat eine sehr hohe Wasserretention und Wasser ist natürlich ein Gut, mit dem man umgehen muss und das auch möglichst sinnvoll genutzt werden sollte oder eben auch abgeleitet werden sollte.
Ja, also da gibt es durchaus auch Punkte, die man verbessern, die man optimieren kann. Aber im Großen und Ganzen, also habe ich so verstanden, dass jetzt dein Arbeitsumfeld mehr so in das Bauliche, in das Infra, weniger das Infrastruktur im Sinne von Bahn, Bus und so weiter geht, sondern mehr im Sinne von Bau und ihr seid ja auch im Wesentlichen oder im Großumfeld vom Tim von Winning, also vom Baubürgermeister angesiedelt.
Genau, also diese Energiekonzepte, gestalte ich natürlich mit bei der Stadt. Jetzt mit der Novellierung vom Förderprogramm gab es tatsächlich sehr viele Punkte, die den Bau tangiert haben. Mhm. Aber prinzipiell sind es auch ganz andere Sachen. Auch die CO2-Bilanzierung ist bei mir angesiedelt.
Ja.
Oder eben auch dann die Weiterentwicklung, dann auch mit der Wärmeversorgung. Mhm. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das ist eigentlich auch das spannende Thema am Klimaschutz. Also für alle, die sich da interessieren, es wird nie langweilig, weil es einfach so viele Bereiche gibt, die da Einfluss darauf nehmen. Mhm. Und das macht auch natürlich Spaß, wenn zugleich man natürlich auch immer täglich viele Nachrichten reinbekommt, dass wir eigentlich nicht auf dem richtigen Weg sind, dass da noch so viel zu tun ist. Mir macht es sehr viel Spaß, aber wie gesagt, es ist nicht nur Freude, wie es überall natürlich auch der Fall ist.
Mhm. Weil du das gerade auch schon sagst, gibt es bestimmt auch eine Website, Online-Informationen, wo jemand, der jetzt interessiert ist, zum Beispiel im Haus irgendwas optimieren zu lassen oder vielleicht, da kommen wir gleich nochmal auf die Photovoltaik, da irgendwas draufzusetzen aufs Dach, wo er bisher nur einfach Fläche hat, aber keine Nutzung. Da gibt es bestimmt irgendeine Website, wo man schauen kann, was ihr anbietet, was natürlich insbesondere das Energieförderprogramm bietet, wer was, wie, für wen und so weiter. Da gibt es ja bestimmt irgendwas.
Genau, also allgemein zu allen Förderungen, die existieren, sowohl auf städtischer, auf Landes- und Bundesebene, gibt es Webseiten wie zum Beispiel CO2 Online. Dort kann man sich dann rundum informieren, je nachdem, welches, was man vorhat, ob man jetzt ein Haus saniert oder eben nur Einzelmaßnahmen vornimmt, kann man dann genau die Daten eingeben und bekommt dann entsprechende Förderungen angezeigt.
Ja. Wenn man konkret, was du schon gesagt hast, anspricht, also ich habe vormitgenommen, in Ulm sind wir in Bezug auf alternative, regenerative Energien sehr stark in Richtung der Photovoltaik aus. Also eine Nutzbarmachung von Wind oder von Wasser, zum Beispiel, dass man sagen könnte, man staut auf der Donau was auf, ist nicht realistisch. Wind haben wir auch zu wenig, wo man sagen kann, wir sind auf der Schwäbischen Alb, da geht immer vielleicht ein Wind. Also wir können mehr oder weniger im Wesentlichen oder müssen im Wesentlichen auf die Photovoltaik, also auf die Sonne setzen. Habe ich das so richtig vormitgenommen?
Für Ulm birgt auf jeden Fall die Sonne, Photovoltaik, das größte Potenzial. Mhm. Wir sind natürlich allen anderen Formen von Energieproduktion, Sie haben es gerade angesprochen, Wasserkraft oder Windkraft, überhaupt nicht abgeneigt, ganz im Gegenteil. Da versuchen wir auch jedes Potenzial zu nutzen. Da gab es auch schon einige Standortuntersuchungen. Aber natürlich liegen wir am Rande der Schwäbischen Alb, aber wir haben nicht die besten Voraussetzungen. Und dann muss man natürlich abwägen, was am sinnvollsten ist, wenn es irgendwo gute Potenziale gibt, für Windkraft beispielsweise, dann versuchen wir die auch zu nutzen, dort wirklich was umzusetzen. Das sind natürlich, das ist ein bisschen schwieriger geworden in den letzten Jahren, weil es natürlich auch unterschiedliche Bedenken gibt bei Windkraft, gerade Stichwort Artenschutz, was aber alles gut wissenschaftlich begründet ist mittlerweile und wo man sich auch gut informieren kann und sich dann ja natürlich seine eigene Meinung bilden kann. Ich sehe das Ganze grundsätzlich so mit erneuerbaren Energien. Man will natürlich überhaupt keinen Schaden irgendwo produzieren, gerade gegenüber Arten. Aber man muss es auch einfach ein Stück weit realistisch sehen. Es heißt immer so schön 5 vor 12. Es heißt auf jeden Fall, dass wir uns bemühen müssen, alle Potenzial zu nutzen. Und wenn man dann langfristig eben das nicht macht, dann hat vielleicht auch die bedrohte Art dann ein weiteres Problem, nicht nur das Windrad. Es ist immer, ich finde es wichtig, generell immer Relationen zu sehen im Leben. Wie ist wirklich die Relation von einer Maßnahme zu der langfristigen Auswirkung? Und das ist auch eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage bei uns.
Ja, also muss man immer ein bisschen noch abwägen. Zu dem Thema nochmal, ich meine, mit der Photovoltaik in der Sonne sagt man immer, Ulm wäre halt so nebelig und Ulm, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so wild, oder? Auch wenn Nebel, Hauptsache die Sonne ist ja irgendwo da, also auch da kann Photovoltaik funktionieren, oder? Also nicht, wie gesagt, der einfache, der jetzt nicht technisch bewandert ist, einfacher Denker wird vielleicht sagen, irgendwie kann das in Ulm funktionieren, in so einem grauen Ulm.
Das ist richtig, genau. Also ich bin ja öfters mal, als ich da in Kempten studiert habe, durch Ulm gependelt und da war tatsächlich oft Nebel. Ich bekomme es jetzt auch mit. Wir hatten tatsächlich im letzten halben Jahr öfters mal längere Phasen von Nebel. Aber nichtsdestotrotz zählt Ulm zu einer der guten Photovoltaik-Standorten in Deutschland. Wir haben wesentlich mehr Ertrag als in Nord- und Mitteldeutschland. Also um das Ganze ein bisschen fachlicher auszudrücken, wir liegen bei ca. 1.150 Solarinstrahlung Watt pro Quadratmeter und es ist schon ein sehr guter Wert. Klar, wenn man jetzt Richtung Alpen schaut, sind es vielleicht noch ein bisschen besser, aber wir sind ja schon sehr gut aufgestellt und da macht der Nebel dann trotz der subjektiven Wahrnehmung doch nicht so viel aus.
Ja, wie ist es dann, wie viele Leute, gibt es ja bestimmt ja auch Statistiken, haben denn schon Photovoltaik verbaut? Also wenn wir jetzt mal nur Einzelhäuser betrachten oder in die normalen Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser, die mit dem Schrägdach da sind, also nicht die Hochhäuser, in denen 100 Partien irgendwo drin wohnen. Gibt es da eine Zahl, hast du da einen Überblick, wie viele oder andersrum auch wie viel Potenzial noch da ist in Bezug auf Photovoltaik?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir haben ja parallel zu der Photovoltaikpflicht letzten Sommer für den Neubau haben wir auch ein neues Ziel gesetzt. Und wir liegen momentan knapp unter 50 Megawatt Peak installierter Photovoltaikleistung. Mhm. Und das Ziel bis 2030 ist es, das zu verdoppeln. Und da sind wir auch sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden. Und unser Anspruch ist eigentlich, dass wir das noch übertreffen. Vielleicht sogar deutlich übertreffen. Und wenn man dann diese 100 Megawatt Peak erreicht, 2030, entspricht es ca. 20% der belegten Dachflächen. Das heißt wiederum auch, dass jetzt die Hälfte ca. 10% Photovoltaik installiert haben. Mhm. Und theoretisch 90% am Potenzial noch da wäre. Natürlich ist die Dachausrichtung auch entscheidend. Da ist auch nochmal angemerkt, klassisch Nordausrichtung ist natürlich nicht gut für Photovoltaik, aber mittlerweile ist auch West-Ost-Ausrichtung sehr attraktiv und Südausrichtung sowieso. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten.
Und können so Anlagen oder würden die auch technisch irgendwo immer besser, dass man sagen kann, eine, die 20, 30 Jahre alt ist, gibt es auch dann irgendwo Forderungen, dass man sie erneuert, verbessert oder wie ist das? Oder sind die technisch schon immer eigentlich auf dem gleichen Level? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, also die technologische Entwicklung, die ist sehr stark in den letzten Jahren. Es kommen auch täglich Nachrichten, dass neue, leistungsstärkere Module entwickelt werden. Mhm. Wenn natürlich eine irgendwann ist der Lebenszyklus erreicht von einer Anlage. Momentan kann man sagen, dass die Anlagen mindestens 25 Jahre halten, eher sogar Richtung 30 Jahre. Also dass da ein sehr geringer Einbruch des Wirkungsgrades ist. Und wenn eine Anlage mal unwirtschaftlich werden sollte, dann gibt es natürlich das sogenannte Repowering, dass man quasi die alten Strukturen, also sprich die Leitung, die Aufständerung wieder nutzt und die Module einfach ersetzt.
Ah, ja.
Und dadurch hat man natürlich einen wesentlichen höheren Ertrag dann auch.
Mhm. Das heißt, es macht dann Sinn, wenn sie alt oder nicht mehr ganz so effizient ist, auch mit euch Kontakt aufzunehmen und dann gegebenenfalls über eine Erneuerung nachzudenken. Aber 25 Jahre ist so eine Hausnummer, wo du sagst, normalerweise, das müsste eigentlich haltbar und so lange funktionieren.
Genau, richtig. Da gibt es auch Garantie drauf, bis zu 20 Jahren. Und die Praxis zeigt eben, dass die Module eigentlich wesentlich länger halten. Mhm. Und da haben wir auch diesen Förderpunkt, ich meine, das ist Förderpunkt 4c, der dann nochmal unterstützt, eben mit dieser Beratung bis zu 500 Euro, wo man nochmal analysieren lässt, welche Möglichkeiten hat man eigentlich mit dieser Alteranlage.
Mhm. Ja, also das Stichwort Energieförderungsprogramm kann man auf jeden Fall auf den Webseiten suchen, kann sich das auch runterladen dann und kann dann das alles, was wir besprochen haben, wenn ich dich richtig verstehe, auch nochmal nachlesen. Und gegebenenfalls darf man sich auch an dich wenden dann oder kann man dich erreichen dann anstatt oder
ja? Gerne, das ist überhaupt kein Problem, ich berate da gerne.
Ja.
Ich überlege gerade, wie man das am besten macht, jetzt Kontaktdaten auszugeben. Deswegen schmunzel ich gerade so ein bisschen.
Aber so, wenn jemand was wissen möchte, dann darf er sich einfach beim Radio melden und dann geht mir das einfach weiter und dann gucken wir, wenn man das irgendwie zum Laufen bringt. Ansonsten sagen wir halt einfach mal entweder auf der Website gucken und dann einfach Kontakt aufnehmen und dann sind wir weiter. Ich sehe mich schon, wir sind tatsächlich schon mit unserer Sendezeit, wir müssen auch tatsächlich schon wieder Ade sagen. Das heißt, wir sind tatsächlich schon wieder vorüber.
Schade.
Holger, wir können ja gerne mal zu gegebener Zeit Fortsetzung irgendwo planen. Holger, ganz herzlichen Dank, dass du auf jeden Fall heute bei uns gewesen bist in der Plattform. Das war die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast war
Holger Kissner. Vielen Dank, Michael. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Und Klimaschutz ist ein Thema, das wird uns langfristig auf jeden Fall begleiten und ich wünsche natürlich allen Zuhörern auch einen wunderbaren Tag und nehmt das trübe Wetter nicht zu ernst.
Das tun wir. Sagen Tschüss, auf bald.
Alle Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.